¿Vas?
Ja,
Alles klar.
Bild.
Gut, sehr schön, vielen Dank. Vielleicht könnt ihr ein bisschen spontan sein, euch vorbereiten. Konntet ihr nicht, habe ich euch ja nicht mitgeteilt, was ihr vorbereiten sollt. Jetzt schaue ich gerade, wie ich euch wieder aufs Bild kriege hier. Einen Augenblick. So, gut. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt verschiedene Kärtchen. Ja, könnt ihr das sehen so. Und jetzt auf diese verschiedenen Kärtchen dürft ihr was draufschreiben. Und ich sage, was ihr draufschreiben dürft. Und das Erste, was ihr draufschreiben könnt, das ist zum Beispiel eure Familie. Ja, und eure Verwandten, die ihr so habt. Auf das zweite Kärtchen könnt ihr dann draufschreiben, meine Kultur. Da, in der ich lebe, die Sprache, mit der ich spreche, wo ich mich auskenne, wo ich mich eigentlich sicher fühle. Ein anderer Punkt wäre dann mein Besitz, was ich habe. Mein Auto, mein Haus oder mein Laptop oder mein Fahrrad, was auch immer, das ist auf der nächsten Karte drauf. Und dann meine Heimat, da wo ich wohne, da wo ich zu Hause bin. Und eine weitere Karte, meine Arbeit oder meine Schule, in die ich immer gehe. Oder wenn ich Rentner bin, darf ich auch das draufschreiben. Und dann als letztes noch eine Karte, wo meine Gemeinde draufsteht. Was ist, wenn uns diese Dinge alle, die so unser Leben ausmachen, weggenommen werden? So eins nach dem anderen verschwindet. Und stattdessen werden uns vier neue Karten gegeben. Und auf diesen Karten steht dann Krankheit und Epidemien. Eine weitere Karte, die uns gegeben wird, ist Krieg. Eine Nation wird sich gegen die andere erheben. Und eine weitere Karte ist Hunger. Und die letzte Karte, die uns gegeben wird, sind Erdbeben und Naturkatastrophen. Was bleibt bei uns dann noch im Leben? Ich möchte als Grundlage nehmen Daniel, den Propheten Daniel. Wir finden den Propheten Daniel nach den großen Propheten und vor den kleinen Propheten genau dazwischen drin. Und zwar den Vers 8, Daniel 1, Vers 8. In Daniel 1, Vers 8, da können wir lesen. Aber Daniel nahm es sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen, mit der Feinspeise des Königs und mit dem Wein. Wer ist Daniel? Woher kommt Daniel? Wo befindet er sich nun, dieser Daniel? In welcher Zeit lebte er? Warum hatte er Angst, sich zu verunreinigen mit der Speise des Königs? Wäre doch was Gutes, so eine gute Speise jeden Tag zu bekommen. Und was heißt es, sich eigentlich in meinem Herzen etwas vorzunehmen? Daniel, ein Mann, der im Glauben lebt. Daniel kennt Gott. Das werden wir noch zeigen, warum ich darauf komme, dass ich sage, er kennt Gott. Deswegen kommt er zu dieser Ansicht, zu diesen Aussagen. Daniel, wie kennt Gott? Daniel richtet sein Herz auf ihn aus. Das ist seine innere Einstellung, die Ausrichtung, was ihm wichtig ist. Daniel, der Name heißt, Gott ist Richter. Er weiß, dass Gott sein Richter ist und ihm verantwortlich. So richtet er sein Herz danach aus. Und Daniel bekennt Gott. Er steht zu seinem Wissen, zu seiner Erkenntnis, zu seiner Ausrichtung seines Herzens und bekennt Gott vor den Menschen. Und im Glauben leben heißt auch Verzicht. Daniel verzichtet auf verschiedene Dinge, weil er weiß, Gott ist mein Richter. Im Glauben leben heißt als erstes Gott kennen, sage ich. Und ich sage hier, Daniel kennt Gott. Wie komme ich darauf, dass ich sagen kann, die Voraussetzung für alles, für sein ganzes Leben, das Daniel führt, ist, dass er Gott kennt. Schauen wir uns die Geschichte an. Israel wurde ja aus Ägyptenland herausgeführt und sie standen davor, eigentlich in das Land Kanaan einzureisen. Sie hatten ja eine 40-tägige Wüstenwanderung hier hinter sich und standen davor und Mose unterwies das Volk. Und Mose legte dann ihnen die Geschichte dar und legte ihnen den Fluch da auf der einen Seite und den Segen da auf der anderen Seite. Und in dem Fluch, da können wir lesen in 5. Mose 28, ab Vers 21, wenn das Volk den Geboten nicht nachwandelt, der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du gekommen bist, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich schlagen, vor deinen Feinden dahingeben. Du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort, zur Spottrede unter allen Völkern, wohin der Herr dich wegtreiben wird. Und der Herr wird von Ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen, wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem Land gefallen sind. Das waren ungefähr 1470 Jahre, wo Mose im Namen Gottes das verheißt für Israel. Bevor sie noch überhaupt in dieses Land hineingehen, es wird eine Nation kommen, schnell wie ein Adler, und er wird eure Mauern und alles, auf das ihr vertraut, zerstören, wenn ihr nicht treu seid. Später, 400 Jahre fast später, kommt es zur Einweihung des Tempels. Da betet ja Salomo dieses Gebet und wir haben es ja gehört. Und dann können wir dann auch noch lesen in 1. Könige 8, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke des Herrn und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Herrlichkeit Gottes wohnt unter den Menschen im Tempel in Jerusalem, unter den Israeliten, unter seinem Volk. Und auf dieses Gebet, das Salomo antwortet, das Salomo zu Gott betet, antwortet auch Gott. Und das können wir lesen in 1. Könige 9. Und wieder heißt es da, und wenn ihr euch abwendet von mir, ihr und eure Kinder und meine Gebote und meine Ordnungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, in das ich meinen Namen geheiligt habe, werde ich vom Angesicht wegstoßen. So wird Israel zum Sprichwort, zur Spottrede unter allen Völkern werden. Und dieses Haus wird eine Trümmerstätte sein. Jeder, der am Flur rübergeht, wird sich entsetzen und pfeifen. Nach Salomo teilt sich das Reich in Südreich und Nordreich. Kurz schauen, da sehen wir das. Es gibt auf einmal zwei Reiche, das sind 10 Stämme hier, Israel und Juda sind nur noch 2 Stämme. Und es kommt dann, weil der ganze israelitische Bereich, Jerobeam, der erste König war, der baut gleich 2 neue Heiligtümer, weil er nicht möchte, dass die Leute nach Jerusalem gehen und dort anzubeten. Ja. Und die Könige in Israel werden alle als schlecht beurteilt. In Gottes Augen. Sie folgen nicht dem Weg des König Davids. Und so kommt es dann eben später zur assyrischen Krise. Assyrien erobert ganz Israel. Ganz Israel wird weggeschleppt, wird verschleppt in andere Länder. Deswegen gibt es ja später die Samariter. Man weiß gar nicht mehr genau, ob es diese ganz 10 Stämme noch gibt. Und schließlich wird auch Jerusalem belagert. Ungefähr 715. Es ist die Zeit, als Hiskia König war. Und Hiskia kehrt wieder um. Er nimmt wieder Gottes Wort ernst. Wir haben das ja gelesen, was es heißt, wenn sie nicht dienen. Er zerstört die Heiligtümer. Er möchte Gott wieder die Ehre geben in seinem Land. Er ist ein guter König und wird beurteilt, er wandelt in den Wegen von David. Und dann sind die Assyrer vor Jerusalem. Sie belagern Jerusalem und möchten diese Stadt einnehmen. Und Hiskia, der König, zerreißt sein Gewand, nimmt Sackgewand, geht in den Tempel Gottes und betet. Und wir haben es ja gehört, was es heißt, wenn sie umkehren und im Tempel beten, dass Gott hören wird. Und Gott hört dieses Gebet. Und er kriegt von Jesaja, der damals ein Prophet war in dieser Zeit, als Hiskia lebte, diese Antwort. In 2. Könige 19, Vers 32 können wir das lesen. Darum so spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil hineinschießen, mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Auf dem Weg, den er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt soll er nicht eindringen. Der Herr sagt es, denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen. Und es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren sie alle tot, lauter Leichen. Da brach der König Sanherib von Assyrien auf und zog fort, und er kehrte heim und blieb in Ninive. Gott bewahrt diese Stadt, Hiskia kehrte um. Hiskia wird schwer krank, todkrank, genießt von dieser Krankheit. Und dann kommen die Babylonier, Leute aus Babel, Gesandte aus Babel zu ihm, weil sie gehört haben, dass er von dieser Krankheit genesen ist. Und er ist so davon begeistert. Und dann zeigt er ihnen alle Schätze, die er hat. Er zeigt ihnen ganz Jerusalem, er zeigt ihnen den Tempel. Es gab nichts in seinem ganzen Bereich, von der ganzen Herrschaft, dass Hiskia nicht ihnen gezeigt hätte. Und dann kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt? Und woher sind sie gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Er aber fragte, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen. Was in meinem Haus ist, es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du bezeugen wirst, wird man welche nehmen, und sie werden zu Eunuchen, zu Kämmerern, zu Hofbeamten sein, im Palast des Königs von Babel. In dieser Zeit, in den 15 Jahren, zeugt Hiskia noch einen Sohn, Manasse. Manasse wird der nächste König von Juda und er macht es schlimmer als alle anderen Könige vorher. Er hat die längste Regierungszeit und auch die schlimmste. Nach Hiskia kommt dann noch Ammon. So, das ist Assyrien. Hier sehen wir, Jerusalem wurde ausgenommen. Da kommt noch Ammon und dann Josia. Josia ist wieder ein vorbildlicher König. Er kehrt um zu Gott. Sie finden das Gesetzbuch im Tempel wieder und Josia liest es und liest auch diesen Fluch und er fragt danach, wird das alles über uns kommen? Und dann sagt die Prophetin zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen, über seine Bewohner. Alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reißen mit allem Machwerk ihrer Hände. So wird mein Zorn sich gegen dies entzünden und wird nicht erlöschen. In dieser Zeit, wo Josia König war und wieder Gott ergeben war, wird Daniel geboren. Daniel erlebt dieses mit, aber Daniel erlebt auch, wie seine Söhne von Josia, Joahas, wieder alles rückgängig machen und wieder den Götzen dienen. Und so können wir dann lesen, in Daniel 1, die Verse 1 bis 3, so schreibt Daniel, im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und so schreibt er, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Gerede des Hauses Gottes. Das wird bezeichnet als die erste Deportation, die erste Wegführung der Israeliten in das Land Babel. Und unter diesen Weggeführten befindet sich auch Daniel. Und weil Daniel Gottes Wort kannte, das paar Stellen, die ich euch vorgelesen habe, deswegen versagte er da nicht. Ihm wurde alles genommen. Ich habe euch am Anfang diese 6 Karten dargestellt. Er hatte nichts mehr. Er hatte seine Heimat verloren, er hatte seine Familie verloren, er hatte sein Umfeld verloren, seine Kultur und war nach Babel. Was blieb ihm noch? Das Wort Gottes, auf das er vertraute. Und deswegen konnte er auch die Geschichte von Gott her sehen und konnte schreiben, dahinter steht Gott. Er ist in einem guten Umfeld aufgewachsen, unter Josia, und doch hat er auch miterlebt, wie die Söhne eigentlich wieder abgefallen sind und Gott nicht gedient haben. Und ein Daniel geht hin und nimmt sich in seinem Herzen vor. Gott kennen. Die Voraussetzung, im Glauben zu leben, ist Gott kennen. Im Neuen Testament sehen wir es immer wieder, wie wichtig es Paulus ist, ein Gebet. Und das ist das, dass die Menschen erkennen. Wenn er an die Gemeinden schreibt, zum Beispiel im Epheser, dann schreibt er doch darüber, Epheser 1 können wir lesen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung. In Philippa schreibt ihr, dass umso mehr eure Liebe zunehme und überreich werde, ihr in aller Erkenntnis und Einsicht. In Kolosser sagt er, ich höre nicht auf, von dem Tag an, da ich es gehört habe, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es ist so wichtig, dass wir wissen, auf welcher Grundlage wir stehen, wenn uns alles genommen wird. Ein Daniel stand darauf. In Daniel 9 ist es interessant zu lesen, warum ich darauf komme, dass Daniel auch die Schriften studiert. Da können wir lesen. Daniel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldea König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich Daniel in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war. Daniel hatte Bücherrollen zur Verfügung. Er hat das Wort Gottes studiert. Und das war seine Grundlage für sein Leben und für seinen Glauben. Daniel wusste, das, was hier geschieht, diese Geschichte, das ist nichts anderes als das, was Gott verheißen hat. Und deswegen konnte er in diesem Glauben leben, weil er Gott kannte. Jesus sagt einmal, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann überschlagt die Kosten. Und er sagt, es ist jeder, der ein Haus und einen Turm bauen will, der überlegt ja vorher, ob ich die Kosten habe, das zu tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, was wir haben. In Gott. Durch Jesus. Glauben, das Zweite, heißt sein Herz ausrichten. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Und das wusste Daniel und deswegen richtete er sein Herz auch danach aus. Nicht nach einem Nebukadnezar, sondern nach Gott. Was heißt, sein Herz auszurichten? Das Herz ist nicht nur der Sitz der Gefühle, es gehört auch damit dazu, aber es ist auch der Verstand, der Wille, da, wo ich mir entscheide, was ich tun will. Und Daniel wusste, er muss vorher klar sein, was er möchte. Er muss entschieden haben, wem diene ich. Ich kann nicht Gott oder dem Mammon gleichzeitig dienen. Gehen davon aus, vorhin habt ihr das nicht gesehen, vielleicht nicht beachtet, dass Daniel ungefähr zwischen 12 und 14 oder 15 Jahre war. Daniel war ein Teenie und in dieser Zeit wurde er schon so geprägt, dass er Gott diente. Und ich denke, vielleicht hatte er Eltern, die das Schema Israel in 5. Mose 6 sehr ernst nahmen. Da werden nämlich die Israeliten dazu ermahnt, dass sie doch hören sollen, darauf zu achten, die Gebote Gottes zu tun, damit sie in dem Land bleiben, wo Milch und Honig fließt. Und da können wir in 5. Mose 6 ab Vers 4 lesen. Höre Israel, der Herr, ist unser Gott der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Wie wichtig ist doch, dass die Kinder in dem Wort Gottes gegründet sind. So auch mit jungen Jahren, wenn ihnen alles genommen wird, dass sie wissen, worauf sie ihr Herz ausrichten. Daniel nahm es sich vor in seinem Herzen. Er wollte sich nicht verunreinigen. Er legte sich fest. Jesus ermahnt uns mal in Matthäus 10 und sagt, es soll nicht die Leute fürchten, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet vielmehr, der Leib und Seele verderben mag. Es kommt auf unsere Herzenshaltung an, wie wir unsere Einstellung haben, wo wir unsere Richtung gehen. Heißt es nicht oft, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe? Daniel hatte eine andere Entscheidung in seinem Herzen getroffen. Petrus, ein Mann, der mit Jesus ging, der als erstes dieses Bekenntnis machte, dass Jesus der Christus ist und doch im Endeffekt dann bei der Kreuzigung versagt hatte. Und später, wenn wir das lesen, diese erste Predigt des Petrus, faszinierend, welche Erkenntnis er hat von der Schrift her darzulegen, dass Jesus der Christus ist. Der Herr. Und dann erfahren wir aber im Galaterbrief, dass er anfing zu heucheln mit den Judenchristen. Und dass Paulus ihm widerstand und sagt, da gehe ich nicht mit. Das ist nicht mehr in Ordnung, das ist nicht mehr nach der Freiheit des Evangeliums zu leben. Es ist wichtig, dass wir klar wissen, wo wir stehen und was wir haben, was uns das Wort sagt, was wir tun dürfen. Das Dritte ist, im Glauben leben heißt bekennen. Daniel nahm es sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Warum würde denn Speise und Wein ihn verunreinigen? Daniel kannte eben wieder diese Schrift. Er kannte die Reinigungsgesetze. Er wusste, was sie essen durften und was nicht, wie Tiere geschlachtet werden sollten nach Gottes Ordnung. Diese Gebote und Gesetze waren dazu da, Israel abzusondern von den anderen Völkern. Sie sollten nicht gleich sein und Gott hat diese Ordnung gegeben. Und Daniel hielt sich daran und hat gesagt, wenn ich diese Speise des Königs esse, die zum Teil vielleicht sogar Göttern geopfert ist, dann versündige ich mich gegen Gott. Und so bekannte er und ging zu diesem Hofbeamten und sagte, ich möchte mich nicht verunreinigen. Und was ist die Antwort des Hofbeamten? Ich fürchte Nebukadnezar, mein König. Deswegen werde ich das nicht zulassen, was der König angeordnet hat, dass du es nicht tust. Daniel lässt sich deswegen nicht entmutigen, weil er sagt, Gott ist mein Richter, ich fürchte Gott. Und er geht zu dem Aufseher und er hat überlegt, wie kann er den Aufseher überzeugen und sagt ihm dann, hey, probier es doch 10 Tage aus und wenn es nicht geht, dann nicht. Und so isst Daniel nur mit seinen Freunden zusammen Wasser und Gemüse und Gott segnet das, damit Daniel sich nicht versündigt. Wir sehen später diese 3 Freunde, die ja auch mit Daniel diesen Weg gegangen sind. Da wird ein Standbild aufgestellt. Und alle sollen niederfallen, dieses Standbild anbeten. Und die 3 Freunde sagen, Gott, ob er uns rettet oder nicht, wisse eins, Nebukadnezar, wir beten das Standbild nicht an. Sie bekennen ihren Glauben, das, was sie im Herzen vorgenommen haben, vor Gott und wissen, wo die Grenzen sind. Daniel später geht davon aus, dass er ungefähr 70, 80 Jahre alt war. Da war Darius König. Und da wird dieses Erlass gegeben, dass man 30 Tage nicht bitten darf, außer den König. Was tut Daniel? Ab 30 Tage. Dann beten wir halt 30 Tage mal nicht und dann ist das wieder vorüber. Er geht als erstes in seinen Raum, er öffnet die Fenster nach Jerusalem hin. Wir haben es gehört vorhin in dieser Lesung. nach Jerusalem hin in diese Richtung zu beten, wenn mein Volk betet in diese Richtung. Daniel nimmt dieses Wort Gottes ernst und tut es. Und er betet. Die Folge davon ist, er wird den Löwen vorgeworfen. Das Leben im Glauben wächst aus unserer Kenntnis. Kenntnis von Gott und Kenntnis vom Wort. Daniel kannte sich aus in der Schrift, aber er kannte sich aus im Gebet und das Gebet war ihm genauso wichtig. Als letzten Punkt, Leben im Glauben bedeutet auch Verzicht. Daniel nahm es sich vor, sich nicht zu verunreinigen mit der Speise des Königs und mit dem Wein. Hat er nicht schon genug weggenommen bekommen? Er hatte doch nichts mehr. So ein bisschen Wein und gute Speise, so ein kleines Vergnügen wäre doch eigentlich nett gewesen für ihn. Aber er wusste, Gott hat diese Anordnung gegeben und die halte ich. Ob ich nun in Babylon bin oder in einem anderen Land, für mich gilt diese Ordnung. Wie war es bei der Eva und Adam? Haben sie nicht auch ein Gebot Gottes bekommen? Was war das Problem? Sie haben sich auf eine Diskussion eingelassen. Und die Folge davon war, dass sie gesündigt haben. Daniel hat sich auf keine Diskussion, auch innerlich nicht eingelassen. Das war Gottes Gebot und das halte ich und dem bin ich treu. Und das frage ich nicht, hinterfrage ich nicht. Und auch wenn es für mich bedeutet, dass ich leiden oder verzichten muss. Es ist Gottes Gebot und Gott ist mein Richter. Und daran halte ich mich. Für uns gelten diese Speisegebote nicht mehr. Können wir im Neuen Testament nachlesen. Petrus bekommt diese besondere Erscheinung, nicht wahr, wo ein Tuch vom Himmel kommt, wo Gott ihn anspricht und sagt, iss. Und er sagt, hey, ich tue es nicht. Wo er erkennt, dass auf einmal Gott das Evangelium auch für die Nation ist. Wir können 1. Korinther 8 nachlesen und dann Römer 12. Für uns gelten diese Speiseregeln nicht mehr. Wir leben in einer anderen Zeit, aber es gilt andere Sachen. Es gilt daran, wo der Bruder Anstoß nimmt, dass wir lieber darauf verzichten sollen. Christus selber ist sehr radikal, wo es um Sünde geht. Und sagt, hey, wenn deine Hand dir anders gibt, hau sie ab. Im Glauben leben heißt Verzicht. Da kommt ein junges Mädchen zum Prediger. Sie sagt, sie weiß nicht, sie würde gerne an dieses Fest gehen und sie weiß nicht, ob sie an diesem Fest teilnehmen soll. Sie sprechen darüber und dann sagt der Prediger, komm, gehen wir auf die Knie und beten. Sie gehen auf die Knie und das Mädchen fängt an zu beten und sagt, lieber Herr, wenn du mich zu diesem Fest gehen lässt, dann möchte ich dir auch umso treuer dienen. Ich werde auch regelmäßig den Gottesdienst besuchen und werde auch in der Kinderstunde mitarbeiten. Und so betet sie und spricht ihr Amen. Und der Prediger steht auf und betet nicht mehr und das Mädchen ist verwirrt und sagt, ja, möchte er denn nicht auch noch beten? Und die Antwort von dem Prediger war, du weißt doch die Antwort schon. Machen wir nicht manchmal selber Kompromisse in unseren Gedanken, um nicht Gottes Wort treu zu folgen? Im Glauben leben heißt verzichten. Im Glauben leben heißt Gott bekennen, Gott kennen. Es ist so wichtig, dass wir diese Grundlage haben, das Wort Gottes. Dass wir wissen, worauf wir stehen. Dieses sind ganz viele Beispiele zu erkennen, welche Macht und welche Kraft uns zur Verfügung steht. Und das führt dann auch zu einer inneren Haltung, zu einem Leben im Glauben, wo unser Herz ausgerichtet ist und zu einem Bekenntnis und auch als Folge zum Verzicht. Kommen wir zurück zu dem Anfang. Es ist ja nicht nett, was ich euch da vorgestellt habe, aber es kommt nicht von mir. Diese Karten, die ich eingespielt habe, uns wird alles andere genommen und die Krankheiten, Epidemien kommen, der Krieg, eine Nation gegen die anderen, der Hunger, Erdbeben und Katastrophen. Wir hatten ja erst vor kurzem Markus 13, wo diese Katastrophen genannt werden. Ausführlicher in Lukas 21, wo Jesus davon spricht. Und er sagt, dieses wird kommen, bevor das Ende kommt. Wir sind in einer solchen Phase jetzt, wo diese Epidemie uns alle betrifft. Und es wird aber noch mehr kommen. Und Jesus sagt, ich habe euch das alles vorhergesagt. Erschrecket doch nicht. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Aber es ist noch mehr. Denn wir bekommen auch andere Dinge. Wir sind Gottes Kind, ein Vorrecht, Gottes Kind zu sein. Und es wird noch gesagt, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, nicht auf Erden, im Himmel, der einmal kommen wird. Vergebung und Erlösung von unseren Sünden. Wir haben Schätze im Himmel, wir sollen Schätze im Himmel nicht auf Erden sammeln, wo wir sie haben werden in Ewigkeit. Wir haben den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt worden sind, ein Unterpfand, ein Erbteil und wir haben Frieden mit Gott. Das ist nur ein Teil. Lest die Bibel, ihr werdet sehen, wir haben noch viel mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gegründet sind im Worte Gottes. Deswegen, unten eigentlich muss unser Fels stehen. Und das ist das Wort Gottes, auf dem wir stehen, von dem wir leben. Im Glauben leben heißt Gott kennen. Das ist die Voraussetzung. Wenn wir Gott nicht kennen, dann wird alles zu einem Krampf. Aber wenn wir Gott kennen und wissen, wem wir dienen, wie Daniel weiß, Gott ist mein Richter, dann wird unser Leben und unser Herz sich danach ausrichten. Dann werden wir bekennen. Und dann sind wir auch bereit zum Verzicht. Wage es, ein Daniel zu sein. Amen.
Dankeschön. Und auch so eine Folie. Danke, Peter, für das Wort, für die frohe Botschaft. Und bevor wir das Lied 66 im Glauben leben singen, vor der Gebetsgemeinschaft singen wir noch das Lied 66. Eduard, bist du weit?